Ich ruhe. Das ist das Thema der Predigt heute über Hebräer 4, die Verse 9 bis 16. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes, denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den seinen. So lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen, damit nicht jemand zu Fall komme durch den gleichen Ungehorsam. Jeder Mensch sehnt sich auf die eine oder die andere Weise nach Ruhe. Wenn wir auch sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber haben, wie diese Ruhe eigentlich aussehen sollte. Die Inschriften auf den Grabsteinen bezeugen das. Hier ruht in Frieden, Ruhe sanft, eingegangen zur ewigen Ruhe. Diese Anschriften drücken aus, was man sich wünscht für den Verstorbenen und was man sich auch für sich selber wünscht. Was die Verstorbenen im Leben nicht gefunden haben, soll ihnen dann im Jenseits noch möglich werden. Wie anders ist oft die Alltagserfahrung. Dann finden wir uns oft als Getriebene. Schon viele Kinder nehmen Beruhigungsmedikamente, um früh überhaupt in die Schule gehen zu können. Das Lebenstempo in unserer Gesellschaft wird immer schneller, die durchschnittliche Dauer von Ehen immer kürzer. Deswegen spricht man ja auch schon von Lebensabschnittspartnern. Und unsere Kultur wird allgemein bezeichnet als Erlebnisgesellschaft. Schnell die nächste Action. Sofort das neue Event. Stille alle deine Bedürfnisse. Schnell. Die Schnittfolge der Videos wird immer schneller. Die Technomusik hat teilweise bis zu 200 Beats pro Minute. Unruhe, Hast. Und viele merken nach einer Weile, dass sie so nicht klarkommen. Sie sehnen sich nach einem Ruhepol, nach einem Ausgleich. Und der Soziologe Barz hat gesagt, immer mehr Städter stehen auf Magie und Esoterik. Warum? Weil sie sich holen, was in der Hektik, Stress und Sachlichkeit fehlt. Sie wollen sich und andere spüren. Sie wollen Ruhe und zu sich selbst finden. Allerdings gibt es dieses Problem nicht nur auf der gesellschaftlichen Ebene in unserer Zeit. Das wäre viel zu kurz gegriffen. Die Fürstin Eleonore von Reuß lebte immerhin in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und die hat an ihren Zeitgenossen ein ganz ähnliches Problem beobachtet. Ich habe die Menschen gesehen und sie suchen spät und früh, sie schaffen, sie kommen und gehen. Und ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück. Und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Also ob Erlebnisgesellschaft im 21. Jahrhundert oder Fleißgesellschaft im 19. Jahrhundert. Unruhe allenthalben im Herzen des Menschen. Und dieser Unruhe steht nun unser Predigttext wie ein großes Versprechen gegenüber. Sie haben gehört, in den ersten drei Versen, 9 bis 11, kommt dreimal das Wort Ruhe vor. Es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Man kann zu dieser Ruhe kommen. Endlich Ruhe. Auf den ersten Blick ist das schwer verständlich. Man fragt sich, welche Ruhe ist hier eigentlich gemeint? Fragen Sie mal 10 verschiedene Leute, was die für die perfekte Ruhe halten. Da wird Ihnen jeder was anderes sagen. Der eine findet Ruhe im Wald, der andere bei schöner Musik. Ich finde manchmal Ruhe, wenn ich mich bei uns in Langhagen in die Markthalle setze und einen Cappuccino trinke. Rundherum pulsiert das Leben, die Gerüche der verschiedenen Imbissstände, das mit einer Zeitung in der Hand, das ist für mich manchmal Ruhe. Im Wald ist auch nicht zu verachten. Also Leute haben da sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen, was Ruhe sein kann und sein soll. Aber was ist hier in der Bibel gemeint? Sehen wir kurz den Zusammenhang. In den Versen davor berichtet der Text von einem traurigen Beispiel aus der Geschichte Israels. Da war Gottes Volk in der Wüste, befreit von der ägyptischen Unterdrückung. Und Gott hatte ihnen Ruhe versprochen. Er hatte gesagt, ich bringe euch in ein Land, das ich euch schenke, wenn ihr mir folgt, mir glaubt, vertraut und gehorcht. Aber, so heißt es, die überwältigende Mehrheit fand nicht zu dieser Ruhe, sondern sie starben in der Wüste, sie kamen nicht in das Land, sie scheiterten auf der ganzen Linie. Warum? Wegen ihres Misstrauens gegen Gott. So wird es in Kapitel 4, Vers 2 gesagt, die Heilsbotschaft hat ihnen nicht geholfen, weil sie nicht glaubten. Denen es zuerst verkündigt wurde, die kamen nicht hinein wegen ihres Unglaubens. Kapitel 4, Vers 6. Aber dann hat Gott seine Zusage nochmal erneuert. Und er hat gesagt, es ist noch eine Ruhe vorhanden. Und er hat den Kreis erweitert und hat gesagt, ich schaffe noch mal eine neue Möglichkeit. Nicht nur für das Volk Israel, sondern für alle Welt, für jeden Menschen. Jeder soll dazukommen zu meiner Ruhe. Und jetzt kommen wir der Sache näher, was für eine Ruhe Gott anbietet. Hier steht, es ist eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht von seinen Werken. Lass uns bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen. Verstehen Sie? Ruhe ist ein persönliches Vertrauensverhältnis zu dem lebendigen Gott. Das versteht die Bibel unter Ruhe. Dass ich persönlich zu ihm gehöre. Dass ich persönlich mit ihm lebe. Es ist hochinteressant, dass die Bibel den Inbegriff von Ruhe gleichsetzt mit Gottesgemeinschaft. Hier in Vers 9 heißt das wörtlich Sabbatruhe. Und Sabbatruhe, das ist nicht einfach nur ein freier Sonntag, sondern Sabbatruhe, das meint ein Fest im Leben mit Gott. Eine unzerstörbare Gemeinschaft mit meinem Schöpfer. Und das heißt, alle anderen Varianten von Ruhe, alles, was wir Menschen uns so unter Ruhe vorstellen, das sind jeweils nur verschiedene Formen von Unruhe. Nur in Gemeinschaft mit Gott gibt es wirkliche Ruhe. Alle anderen Ruheversprecher bis hin zu den Esoterikern sagen, wir geben euch etwas, das euer Bedürfnis nach Ruhe stillt. Wir geben euch etwas, das euch hilft, zu euch selbst zu finden. Und der lebendige Gott dreht den Spieß um und er sagt, ohne mich wisst ihr gar nicht, was wirklich Ruhe ist. Ohne mich findet ihr nie wahre Ruhe. Ohne mich wisst ihr nicht, was euch im Tiefsten fehlt. Und ich definiere jetzt Ruhe. Ich sage jetzt, was Ruhe ist. Ruhe ist, zu Gott zu gehören, mit dem Schöpfer der Welt in einem geheilten Verhältnis zu leben. Das ist Ruhe. Und diese Ruhe kann heute beginnen. Wenn ein Mensch heute sich vor seinem Schöpfer beugt und über die Brücke hinweg zu ihm geht, die er uns in Jesus Christus gebaut hat. Und diese Ruhe wird auf ewig Bestand haben im Himmel, wo es dann auch diese ewige Sabbatruhe gibt, dieses ewige Fest in der Gemeinschaft mit Gott. Das ist also ein erstes Ergebnis, was wir hier festhalten. Wirkliche Ruhe gibt es nur bei dem lebendigen Gott. Und zwar nicht im Sinne eines weiteren therapeutischen Angebots auf dem Jahrmarkt der menschlichen Vorstellungen, eben Esoterik, Meditation, Fitnessprogramm, Alkohol und dann Ruhe von Gott, so als eine Möglichkeit unter vielen, sondern Gott definiert Ruhe souverän völlig neu. Und er sagt, was du brauchst, du Mensch, das ist nicht Entspannung. Natürlich braucht jeder auch mal Entspannung, ganz klar. Aber das füllt nicht dein Herz aus. Was du brauchst, ist nicht Selbstfindung. Was du brauchst, ist auch nicht der letzte Kick, der dich für ein paar Momente aus deinem Alltagsgrau herausreißt. Sondern was du brauchst, ist Ruhe. Und Ruhe bedeutet ein geklärtes, persönliches Verhältnis zu dem heiligen Gott, der dich geschaffen hat. Und damit wiederholt der Hebräerbrief nur, was Jesus gesagt hat. In Matthäus 11, Vers 28, da sagt er, kommt her zu mir, ihr mühseligen und beladen. Und dann geht dieser Vers wörtlich weiter, ich will euch Ruhe geben, so steht das wörtlich. Das ist in vielen Übersetzungen dann umschrieben worden mit, ich will euch erquicken. Diese Ruhe ist ja auch erquickend, erfrischend. Aber da steht wörtlich, kommt her zu mir, sagt Jesus, ich will euch Ruhe geben. Und da sagt er das Gleiche, was auch der Hebräerbrief betont. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Heute schon in der Gemeinschaft mit Jesus Christus und auf ewig dann in seinem herrlichen Reich. Und das heißt jetzt im Umkehrschluss, solange ein Mensch sein Verhältnis zu dem lebendigen Gott nicht geklärt hat, kann er niemals wirkliche Ruhe finden. Kann er sich mit allen möglichen Mitteln beruhigen. Aber das ist nicht die Ruhe, die wahre Ruhe, die Gott meint. Und damit ist diese Frage für jeden Menschen wichtig, unabhängig davon, wie wohl oder unwohl der sich fühlt, wie ruhig oder unruhig er sich momentan vorkommt. Denn bei Ruhe, da geht es also nicht um eine subjektive Befindlichkeit. Da geht es nicht darum, ob ich so einigermaßen mit mir selbst im Einklang und mit meinem Leben zufrieden bin. Sondern da geht es um den objektiven Zustand meines Lebens. Da geht es um die Frage, wie stehe ich persönlich vor dem heiligen Gott da. Und wie kann ich persönlich vor der Tragödie bewahrt werden, die vielen aus dem Volk Israel ereilte, die eben nicht zu dieser Ruhe kamen, weil sie Gott nicht glauben wollten. Und wie kann ich vor dieser Tragödie bewahrt werden? Die Antwort darauf ist sehr praktisch und sehr konkret und sie hat zwei Teile. Erstens, wir müssen zur Ruhe kommen. Die Betonung liegt auf dem Wort kommen. Hier steht in Vers 11, lasst uns nun eifrig bedacht sein, hineinzukommen. Verstehen Sie, die Ruhe ist nicht der Normalfall. Diese Ruhe kann man verpassen. Das Volk in der Wüste wird uns ja als ein abschreckendes Beispiel vor Augen geführt. Nach dem Motto, jeder ist zu etwas gut, er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen. Also, sie haben nicht geglaubt, steht da in Vers 2 und 3. Wegen ihres Ungehorsams kamen sie nicht rein. Und in Vers 11 noch einmal, sie gaben ein Beispiel des Ungehorsams. Ihr Problem war ihr Unglaube. Sie sind nicht gekommen, sie haben nicht geglaubt. Verstehen Sie? Kommen ist Glauben. Kommen ist Glauben. Zu Jesus kommen heißt an Jesus glauben, sich ihm persönlich mit Haut und Haaren anvertrauen. Hineinkommen in die Ruhe heißt also zu Jesus kommen. Und deswegen sagt Jesus ja auch, kommet her zu mir ganz persönlich. In dieses persönliche Verhältnis, wir haben gestern gesagt, der Glaube ist ein übernatürliches, persönliches Verhältnis. Und das bestätigt Jesus. Und um die Dringlichkeit zu unterstreichen, schiebt der Hebräerbrief gleich noch eine Begründung hinterher. Warum jedermann unbedingt kommen sollte, warum sich jedermann unbedingt um den Glauben bemühen sollte, Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes. Das ist ein deutlicher Vers. Das heißt, kurz gesagt, du kannst Gott nicht entkommen. Du kannst dich vor Gott nicht verstecken. Kein Geschöpf ist unsichtbar vor Gott. Und zwar nicht nur von außen, sondern auch von innen. Alles ist nackt und aufgedeckt vor den Augen Gottes. Und das griechische Wort, was dort für aufgedeckt steht, das ist ein ganz interessantes Wort. Das verwendet man zum Beispiel, wenn der Nacken eines Opfertieres zurückgepresst wird, sodass die Kehle freiliegt und man schneiden kann. Aufgedeckt, völlig aufgedeckt. Und dieses Wort taucht auch auf beim Gerichtsverfahren. Da wurde der Kopf des Angeklagten fixiert, indem man einen Dolch in seinen Nacken postierte. Und wenn er sich bewegt hätte, hätte er sich aufgeritzt an diesem Dolch. Und so war er gezwungen, face to face, Gesicht zu Gesicht, dem Richter ins Auge zu sehen. Er durfte und konnte sich nicht bewegen, sonst hätte er sich verletzt. Und das macht der Hebräerbrief deutlich aufgedeckt. Du kannst dich vor Gott nicht wegducken, sondern er durchschaut dich. Er durchschaut dein Herz. Er weiß genau, wie du zu ihm stehst. Und das Instrument, mit dem Gott uns überführt von unserer Schuld und von unseren falschen Gedanken, das ist sein Wort. Das steht hier, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Also die Bibel, Gottes Wort, gibt uns nicht nur Informationen, sondern die Bibel greift eigenhändig gewissermaßen in unser Leben ein. Sie konfrontiert uns mit dem Anspruch des heiligen Gottes. Und sie zeigt, wie wir vor ihm dastehen. Das Wort Gottes, das wird hier beschrieben wie ein medizinisches Gerät, wie die Röhre bei der Kernspintomographie. Ja, das wirkt bedrohlich für den Patienten, diese Röhre. Aber es soll helfen. Und genauso ist es mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes wirkt auch bedrohlich, weil es uns überführt, weil es hart an unser Leben rangeht und hineinschneidet in unser Herz und sagt, so siehst du aus vor Gott, so stehst du da. Aber es will helfen, damit wir unsere Lage vor Gott realistisch einschätzen. Denn um eins kommen wir nicht herum, sagt Vers 13. Wir müssen Rechenschaft ablegen vor Gott. Wir müssen einmal Rechenschaft ablegen vor Gott. Und das ist der Irrtum der meisten Zeitgenossen, dass sie glaubten, sie könnten Gott aus ihrem Leben heraushalten. Wie sie ihre Entscheidung treffen, das wäre nur Privatsache. Das war ganz typisch der Fall Oliver Kahn, des Bayern-Torwarts. Im Frühjahr letzten Jahres, da wurde es in den Medien heiß diskutiert, als seine Frau kurz vor der Entbindung des zweiten Kindes stand und er sein Verhältnis mit einer Bardame pflegte. Und die Reaktion von Kahn und seinem damaligen Trainer Hitzfeld und anderen war, das ist doch Privatsache. Darüber darf sich keiner ein Urteil erlauben. Das hat niemand zu bewerten. Natürlich ist in der Presse auch viel Heuchelei dabei gewesen. Und eine Presse, die ständig damit Geld macht, dass sie von den neuesten Ehebrüchen irgendwelcher Prominenter berichtet, hat nicht das moralische Recht, sich hier als moralische Instanz aufzuspielen. Aber das mal beiseite gelassen, das ist nicht nur Privatsache, was Kahn mit seiner Frau macht. Das muss er verantworten vor seiner Frau und vor allem, er muss es verantworten vor dem heiligen Gott. Da kann er sich nicht rausreden. Und Gottes Wort deckt das auf und sagt Oliver Kahn, das ist Ehebruch, das ist Rücksichtslosigkeit, das ist Gemeinheit gegenüber deiner Familie, gegenüber deinen Kindern, gegenüber deiner Frau, auch gegenüber dieser Bardame. Und es ist Schuld vor Gott. Das kannst du nicht zur Privatsache erklären. Du bist rechenschaftspflichtig, Oliver Kahn. Und jeder von uns ganz genauso. Wir sind rechenschaftspflichtig und können so, wie wir sind, vor Gott nicht bestehen. Und darum sagt Jesus, komm. Komm her zu mir. Komm in meine Ruhe. Lass dich beschenken mit meiner Vergebung. Aber mehr noch, klammere dich an mich als Person. Komm, komm zu mir. Dann wirst du wirklich Ruhe finden. Das ist also die erste Antwort. Du musst zur Ruhe kommen. Bist du schon gekommen? Und dann kann es eine Reaktion geben, dass manche sagen, ja okay, ich sehe das hier ein, dass ich einen Fürsprecher brauche, dass ich einen Vermittler brauche, aber warum muss das unbedingt Jesus sein? Es gibt doch auch so viele andere religiöse Möglichkeiten. Warum unbedingt Jesus? Und das haben auch manche von den Leuten gefragt, an die dieser Hebräerbrief gerichtet war. Warum unbedingt Jesus? Und warum Jesus allein? Was macht ihn so einzigartig? Was unterscheidet ihn von den anderen religiösen Wegen, die auch wir Juden vorher kannten? Und darauf gibt der Hebräerbrief in den nächsten Versen eine Antwort. Erstens also, du musst zur Ruhe kommen. Zweitens, Jesus ist der einzige Ruhepol. Jesus ist der einzige Ruhepol. Hier vergleicht der Hebräerbrief Jesus mit einem Amtsinhaber, der den Leuten sehr vertraut war, nämlich mit dem hohen Priester. Er sagt, denn wir haben einen großen hohen Priester, Jesus Christus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat. Der große Tag des hohen Priesters im Alten Testament war immer der Yom Kippur, der Versöhnungstag. Und wer am Yom Kippur nicht begriff, dass er einen Fürsprecher brauchte, der begriff es wahrscheinlich nie. An diesem Tag, nur einmal im Jahr, musste der höchste Priester in das Innerste des Tempels hinein. Und er trat als Fürsprecher für sein Volk dort vor den Altar Gottes. Aber vorher musste er erstmal für die eigenen Sünden Buße tun und für sich selbst ein Opfer bringen, weil er ja ein Mensch war, ein fehlerhafter Mensch, auch der hohe Priester, und er stand auch nicht schuldlos vor Gott da. Und dann konnte er opfern für die Sünden des Volkes. Und er musste durch drei Türen durch, vom Vorhof zum Heiligtum und zum Allerheiligsten. Er durfte sich nicht lange dort aufhalten und wie gesagt, nur einmal im Jahr durfte ein Mensch das tun. Und die Botschaft war deutlich. Die Botschaft lautete, wir brauchen einen Fürsprecher. Der Hohepriester hat eine wichtige Aufgabe und doch sind seine Möglichkeiten begrenzt und klein verglichen mit dem, was Jesus ist und was Jesus kann. Sieh dir Jesus an, sagt der Hebräerbrief. Ausgerechnet er ist der einzige Ruhepol, denn er ist ein ganz besonderer hoher Priester. Er ist viel mächtiger als all die alten hohen Priester jemals sein konnten, denn dieser Jesus ist einflussreich. 2a, also einflussreich, weil wir einen großen hohen Priester haben. Schauen Sie, wenn ein Verbrecher vor Gericht steht, dann wird es ihm kaum etwas nützen, wenn ein Gangsterkollege ein gutes Wort für ihn einlegt. Ein Fürsprecher muss einflussreich sein. Und der Hebräerbrief zeigt hier, sieh mal, genau das ist Jesus. Er ist Gottes Sohn. Die anderen hohen Priester, das waren nur sterbliche Menschen. Die mussten für sich selbst auch Opfer bringen. Die konnten nur für kurze Zeit im Heiligtum bleiben. Die konnten zwar durch einige Türen hindurch, durch die andere Menschen nicht gehen durften, aber auch sie sahen Gott nicht von Angesicht zu Angesicht. Und jetzt sieh Jesus, wie einflussreich unser hoher großer Priester ist. Er hat die Himmel durchschritten, heißt es hier. Also er ist an Himmelfahrt direkt in Gottes ewige Welt gegangen. direkt in die Gegenwart und Nähe des allmächtigen, heiligen Gottes. Dort ist er jetzt. Und wenn einer einflussreich ist, dann ist es Jesus. Schau ihn dir an, er ist dem Vater gleich. Er, der ganz Mensch wurde, nimmt jetzt wieder alle göttlichen Vollmachten wahr. Und dieser Jesus ist unser großer Fürsprecher. Er ist einflussreich. Aber nun kommt es noch besser. Trotz seiner Macht ist Jesus nicht nur einflussreich, sondern er ist auch einfühlsam. Das steht hier so in Vers 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht ist, in allem wie wir, doch ohne Sünde. Das heißt, Jesus, unser Ruhepol, unser Hohepriester, ist nicht nur mächtig, sondern mitleidsvoll. Er ist nicht nur einflussreich, sondern auch einfühlsam. Und hier steht im griechischen Text eine doppelte Verneinung, um dieses zu verstärken. Er könnte nicht mitleiden mit unserer Schwachheit. Also er hat Mitleid mit unserer Schwachheit. Da steht im Griechischen für Mitleiden das Wort Sympatheo. Sympathie kommt daher. Jesus versteht dich. Er versteht dich auch mit deiner ganzen Schwachheit. Mit all den Dingen, die dir Probleme machen. Er hat Sympathie. Das heißt, er kann es dir nachempfinden. Schwachheit gehört zum Menschsein. Schwachheit hat ja noch nichts mit Sünde zu tun. Schwachheit heißt, wir sind verletzlich, wir sind angreifbar. Wir haben ganz natürliche Grenzen, auch körperliche Schwachheit. Auch Jesus hat körperliche Schwachheit gespürt. Er hatte Hunger, Durst, teilweise Armut, Schmerzen, Trauer. Und das heißt jetzt, er versteht uns. Keiner versteht uns so gut wie Jesus, sagt der Hohepriester. Er ist nicht nur, sagt der Hebräerbrief, er ist nicht nur einflussreich, sondern er ist einfühlsam. Und wenn du manchmal denkst, dass kein Mensch dich mehr versteht, und kein Mensch mehr kapiert, was eigentlich wirklich in deinem Herzen vorgeht. Und die alle nur irgendwie dich verkennen und missdeuten. Jesus versteht dich. Er ist der einfühlsame Hohepriester. Er versteht uns besser als jeder andere. Ich bin einsam, er weiß noch mehr. Ich bin verachtet, er weiß noch mehr. Ich leide Schmerzen, er litt noch mehr. Keiner kann dich so tief und so völlig verstehen wie Jesus Christus. Sehen Sie, das Problem aller Religionen besteht darin, dass ihre Götter entweder nur ganz menschlich oder nur ganz fern waren. Die griechischen Götter, das waren nur etwas vergrößerte Menschen. Da gab es Ehebruch und Eifersucht. Die standen nicht drüber. Die griechischen Götter, die konnten nicht helfen. Dazu waren sie viel zu nahe, viel zu menschlich. Und auf der anderen Seite denken Sie an Allah. Allah ist total transzendent, absolut fern. Kein Moslem dürfte je Allah seinen Vater nennen oder ein persönliches Vertrauensverhältnis zu ihm pflegen. Also entweder zu nah oder zu fern. Nur der Gott der Bibel, er ist beides. Er ist mächtig und nahe. Jesus ist einflussreich und einfühlsam. Wir haben leicht den Eindruck, weil Jesus Gottes Sohn war und ohne Sünde, dass er so ohne Anfechtung immer leicht und locker durch dieses Leben gegangen ist. Gewissermaßen immer so einen Meter über dem Erdboden geschwebt hat. Das stimmt nicht. Er war versucht, wie wir, sagt der Hebräerbrief. Am Anfang seines Dienstes schon gleich wollte der Teufel ihn davon abbringen, den Weg Gottes bis zum Ende zu gehen. Und er wollte ihn locken mit Macht und Ruhm und allen möglichen anderen Kostbarkeiten. Und dann später wollte Petrus ihn von seinem Leidensweg abbringen. Auch das war eine Versuchung für Jesus, sich dieses Leiden möglicherweise doch zu ersparen. Noch als er am Kreuz hing, haben sie gerufen, steig doch herab vom Kreuz, beweise doch deine Macht, wenn du es kannst, wenn du es drauf hast. Und er hätte es gekonnt, natürlich hätte er es gekonnt. Aber dann hätte er nicht bezahlen können für meine und für deine Schuld. Nein, er war versucht. Er war versucht wie wir. Das stimmt, er war so sehr Mensch, dass die Versuchung ihn antasten durfte. Und dabei hat er viele Kämpfe ausstehen müssen, viel Leid erfahren, viele schwere Minuten und Stunden durchleben müssen. Und darum nimm das für bare Münze, Jesus versteht dich. Er versteht dich, wenn einer dich versteht, dann er. Denn unser Hoher Priester, ist nicht nur einflussreich, sondern auch einfühlsam. Aber nun kommt noch ein drittes hinzu, was der Hebräerbrief sagt. Er ist zwar einfühlsam und kommt uns ganz nahe, aber er ist dennoch C, einwandfrei. Also, einflussreich, einfühlsam, einwandfrei. Hier steht, er war versucht wie wir, aber ohne Sünde. Und das ist der Unterschied. Weil Jesus Gottes Sohn war, war er total perfekt. Völlig ohne jede Sünde. Ohne jede Sünde in Gedanken, ohne jede Sünde in Taten, ohne jede Sünde in Worten. Deswegen ist er der perfekte Hohepriester, der wirklich für uns eintreten kann. Der menschliche Hohepriester, der musste für seine eigene Sünde Opfer bringen. All die Religionsstifter waren selber auf die eine oder andere Weise Sünder. Das hat auch keiner von denen bestritten. Allein Jesus war einwandfrei. Ohne jede Sünde. Einflussreich, einfühlsam, einwandfrei. Und dann kommt ein letzter Vorzug, der Vorzug D, den der Hebräerbrief hier noch vor uns aufzeigt, warum Jesus der einzige wirkliche Ruhepol ist. Obwohl er selbst ohne Sünde war, einwandfrei, machte er sich doch die Finger schmutzig, weil er uns Sünder bei sich haben will. Und das Letzte ist, er ist auch einladend. Also, können Sie heute beim Mittagessen nochmal wiederholen. Einflussreich, einfühlsam, einwandfrei, einladend. Das ist das Letzte. Und das steht hier im letzten Vers unseres Predigttextes in Vers 16. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Jesus lädt uns ein. Sehen Sie, auch der beste Fürsprecher kann Ihnen nur helfen, wenn Sie seine Hilfe suchen. Wenn Sie sich ihm anvertrauen und sagen, Jesus, ich glaube dir. Ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Bring mein Verhältnis mit dem heiligen Gott ins Reine. Werde du mein König, der mein Leben unter seine Regie nimmt. Ich brauche dich, Jesus. Dazu lädt er ein. Und darum sagt der Hebräerbrief, darum lasst uns nun hinzutreten. Lasst uns Gebrauch davon machen. Im Alten Testament war dieser Begriff hinzutreten fast nur für Priester gebraucht. Nur die durften ja rein. Und nur der Hohepriester durfte einmal im Jahr in das Allerheiligste, ganz nach innen rein, hinzutreten. Aber Sie wissen, als Jesus starb am Kreuz, da zerriss dieser Vorhang, dieser schwere, dicke, blaue Vorhang. Diese Sperre, von der es hieß, kein Mensch darf sich Gott so nahen. Und seitdem dürfen wir alle, sind wir alle aufgerufen, hinzuzutreten zu Gott, den heiligen Gott als Vater anzurufen. Das dürfen wir, wenn Jesus unser Fürsprecher ist. Und lasst uns hinzutreten, das ist im Grunde genommen eine Einladung zum Gebet. Tritt doch hinzu, Jesus lebt doch. Er ist doch seit Himmelfahrt allgegenwärtig. Er hört doch, wenn du betest. Mach doch davon Gebrauch. Wende dich an ihn. Wann hast du das letzte Mal mit Jesus gesprochen? Bekenne ihm deine Schuld. Klage ihm deine Not. Und er wird dir helfen. Denn er ist einladend. Und diese Formulierung ist ganz interessant. Lasst uns hinzutreten zum Thron der Gnade. Wer sich auf Jesus als Fürsprecher beruft, für den wird Gottes Gerichtsthron zum Gnadenthron. Da dreht sich plötzlich alles um. Ohne Jesus müssten wir Gott fürchten, weil Gott heilig ist und weil Gott uns mit unserer Schuld nicht einfach so stehen lassen kann. Das gehört zu seinem Wesen. Er, der Heilige, kann keine Sünde dulden. Dann würde er aufhören, Gott zu sein. Er kann nicht zulassen, dass seine Heiligkeit beschmutzt und befleckt wird. Aber Jesus hat die Strafe getragen, die ich verdient hätte und du genauso. Und deswegen sagt der Hebräerbrief, lasst uns hinzutreten. Lasst uns zu Jesus kommen. Lasst uns zu ihm beten. Und das Großartige ist, im Altertum, da konnte es die Todesstrafe bedeuten, wenn man sich ungefragt einem Herrscher näherte. In bestimmten Regimen war das so, wenn einer ohne eingeladen und gefragt zu sein zum Herrscherthron ging, dann war er einen Kopf kürzer. Und der Hebräerbrief nimmt das jetzt wahrscheinlich ganz bewusst auf. Und sagt, es ist ein Gnadenthron. Und du darfst kommen, du sollst kommen, jederzeit. Der Weg ist offen. Der Herrscher aller Herrscher, will sich um dich kümmern. Er wartet nur darauf, dass du ihn anrufst und dass du um seine Hilfe bittest und bettelst. Bei Gott ist immer Tag der offenen Tür. Und damit schließt sich der Kreis. Am Anfang in Vers 11 stand: zur Ruhe kommen. Lasst uns zur Ruhe kommen, zu Jesus kommen. Und hier am Ende unseres Predigttextes in Vers 16 steht: lasst uns zum Thron der Gnade kommen. Lasst uns dieses großartige Angebot, diese Einladung, die der lebendige Gott uns in seinem Sohn Jesus Christus macht, lasst uns das annehmen. Lasst uns davon Gebrauch machen und ihn anrufen. Damit ist die Beweisführung in unserem Predigttext abgeschlossen. Ich wiederhole es nochmal. Der Schreiber hat gesagt, du brauchst Ruhe. Du musst zur Ruhe kommen. Du musst mit Gott versöhnt werden. Du musst Gemeinschaft mit ihm finden. Sonst geht dein Leben auf ewig den Bach runter. Sonst endest du in der Hölle. Wir müssen zur Ruhe kommen. Und im zweiten Teil unseres Predigttextes haben wir gesehen, dass es nur einen einzigen Ruhepol gibt, an den wir uns wenden und auf den hin wir uns ausrichten müssen. Es gibt nur einen, der diese Ruhe schenken kann. Und das ist Jesus, Jesus Christus. Sieh dir seine Macht an. Sieh dir an, wie einflussreich er ist, wie einfühlsam, wie einwandfrei ohne jede Sünde und zugleich doch einladend. Und wenn du auf diese Einladung hin zu ihm kommst, dann nimmt er dich unter seine Obhut, dann vergibt er dir alle deine Sünde, dann übernimmt er die Verantwortung für dein ganzes weiteres Leben und dann garantiert er dir, dass er dich auf ewig in seinen Himmel bringen wird. Erinnern Sie sich noch an Eleonore von Reuss, wie sie die Menschen beschrieben hat? Ich habe die Menschen gesehen und sie suchen spät und früh, sie kommen, sie schaffen und gehen und ihr Leben ist Arbeit und Mühe, sie suchen, was sie nicht finden in Liebe und Ehre und Glück und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Aber Eleonore von Reuss kannte auch Jesus Christus. Und darum ging ihr Lied weiter, darum dichtete sie dann: es ist eine Ruh vorhanden für das arme, müde Herz. Sagt es laut in allen Landen, hier ist gestillt der Schmerz. Es ist eine Ruh gefunden, für alle, fern und nah, in des Gotteslammes Wunden, also weil Jesus für uns gestorben ist, in des Gotteslammes Wunden am Kreuz von Golgatha. Da ist die Ruh gefunden. Da ist der einzige Ort, wo du mit dem heiligen Gott auf ewig versöhnt werden kannst. Und bei dieser Beweislage gibt es nur eine einzige sinnvolle Konsequenz. Lasst uns hinzutreten. Und das ist nicht kollektiv gemeint, so nach dem Motto, ja, lasst mal hier die ganze Versammlung hier, wir treten jetzt mal hinzu und beten gemeinsam. Das können wir auch tun. Und das sollen wir auch tun, gemeinsam beten. Aber hier ist das an alle gerichtet, ganz persönlich. Tritt du hinzu. Bist du schon hinzugetreten? Einmal ist immer das erste Mal. Und vielleicht sitzt ja heute jemand hier, der oder die bisher noch nicht hinzugetreten ist. Ich kenne sie ja nicht. Vielleicht ist ja jemand da, der das nicht von sich persönlich sagen kann: jawohl, Jesus ist mein Ruhepol. Ich habe mich ihm als meinem Herrn und König anvertraut. Ich habe mich auf seine Fürsprache berufen. Ich habe das für mich persönlich ergriffen, dass er für meine Schuld gestorben ist. Und ich gebe zu, ich brauche Jesus als meinen Fürsprecher, als meinen einflussreichen und einfühlsamen Fürsprecher und Herrn. Vielleicht hast du noch nie so gebetet. Dann hast du noch keine Ruhe. Dann ist Gott noch nicht dein Vater geworden. Dann ist er zwar dein Schöpfer, der dich kennt und der dich ruft, aber dann ist er noch nicht dein Vater. Und dann hast du noch nicht das Ticket für den Himmel, wenn ich das so sagen darf. Aber er ruft dich. Vielleicht ruft er dich gerade heute durch diesen Bibeltext. Und er fragt dich, ob du seiner Einladung folgen willst. Und wer einmal so zu Jesus kommt, der beginnt eine persönliche Beziehung mit dem heiligen Gott, man stellt sich das vor, und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und das hat dann zur Folge, dass ich von nun an eine Standleitung zum lebendigen Gott habe und zu seinem Sohn Jesus Christus. Dass ich von nun an vor dem Thron der Gnade lebe. Dass ich immer Zutritt habe und dass er mich Tag für Tag bewahrt und führt und mich sicher an sein Ziel bringt. Aber halten Sie das zum Schluss fest, es gibt nur diesen einen einzigen Weg. Es gibt nur diesen einen einzigen Ruhepol. Es gibt keine andere Brücke zum Vater. Es gibt keinen anderen, der dir wirklich Ruhe schenken will, als allein Jesus. So schließe ich mit jedem alten Mann, der ein großes Vermögen besaß, viele Kunstgegenstände, aber der einen furchtbaren Verlust erlitt, als sein geliebter Sohn starb. Und der alte, reiche Mann war davon so gequält, dass er kurze Zeit darauf dann auch selber starb. Und nun öffnete man sein Testament. Und er hatte verfügt, dass es eine große Auktion geben sollte, bei der alle seine Kunstschätze öffentlich ausgestellt werden sollten. Und es sollte eine ganz klar vom Erblasser geregelte Versteigerung geben. Und er hat in dieses Testament in den ersten Absatz Folgendes hereingeschrieben. Er hat gesagt, das erste Bild, das versteigert werden soll, ist das Bild meines geliebten Sohnes. Dieses Bild war rein äußerlich nicht so besonders wertvoll. Der Maler war nicht so sehr bekannt, der Sohn war keine Berühmtheit gewesen. Aber dieses Bild vom Sohn sollte als erstes versteigert werden. Und als die Auktion begann und dieses Bild hingestellt wurde, wer bietet? Da entstand zunächst eine peinliche Stille. Weil keiner diesen Sohn wollte, weil keiner dieses Bild wollte. So ein großer Kunstgegenstand war das auch nicht, konnte man nichts Besonderes drin erkennen, so auf den ersten Blick. Bis sich ein älterer Herr meldete. Dieser ältere Herr war lange Zeit Diener im Haus dieses reichen Mannes gewesen. Und er hatte diesen Sohn sehr geschätzt und sehr geliebt. Und er hatte nicht viel Geld, aber alles, was er mit hatte, die paar Dollar, die bot er und sagte, ich will dieses Bild haben von dem Sohn. Und da kein anderer mitbot, bekam er es. In dem Augenblick wurde die Auktion sofort unterbrochen. Und der Leiter der Auktion las den nächsten Absatz aus dem Testament vor. Und da stand, wem mein Sohn so viel wert ist, dass er sein Bild ersteigert, dem schenke ich das ganze übrige Vermögen. Und so bekam dieser Diener all den Reichtum, den der Mann besessen hatte. Und die Botschaft ist klar, durch den Sohn schenkt der Vater alles. Durch den Sohn schenkt der Vater alles. Durch Jesus schenkt er dir alles. Und viele Menschen behandeln Jesus so, wie die Mehrheit der Auktionsteilnehmer dieses Bild. Sie sagen, was ist schon äußerlich so besonders an ihm? Sie glauben nicht, dass er auferstanden ist. Sie vertiefen sich nicht in die Berichte im Neuen Testament über die Wunder, die er getan hat und die Reden, die er gehalten hat. Sie betrachten Jesus einmal mit einem kurzen Blick und sagen, naja, so viel wert ist das auch nicht. Aber nur durch den Sohn, nur durch ihn schenkt der Vater alles. Hast du den Sohn?